Okay, das waren die drei Rollen, die Armut hat in der Staatsschuldenkrise. Wirkung des Zusammenbruchs, Mittel der Vertrauensstiftung bei den Geldgebern und Mittel ohne neue Kredite und große Geldausgaben des Staates, Wachstum zu erzeugen.
Peter, ich hätte eine Frage. Wie ist das zu verstehen, dass die negative Zinsen erwirtschaftet werden bei Staatsanleihen, also bezahlt werden?
Das war jetzt eine Sachfrage, die hat gar keinen direkten Zusammenhang mit dem bisher Gesagten. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gut erklären kann. Die Frage war, wie kommt es eigentlich zustande, dass die deutsche Regierung bei Staatsanleihen negative Zinsen zahlt? Also kurzum, dass es gewisse kurzlaufende Anlageformen gibt, bei denen der Kreditgeber eine geringere Rückzahlung in Kauf nimmt, als er das als Geld, als er hingegeben hat. Nähern wir uns dem mal, vielleicht kann jemand auch helfen, mich, ob ich es hinkriege, weiß ich nicht genau. Die erste einfache Annäherung ist, in Europa ist Deutschland der total kreditwürdige Staat. Das hat den Effekt, dass alle Geldanleger, die Sicherheit suchen, das Geld dem deutschen Finanzminister anbieten. Dem wollen sie Kredit geben, weil sie den Schulden der Italiener, der Griechen, der Spanier, der Portugiesen, der Iren und weiß Gott, vielleicht auch der Belgier und so weiter nicht mehr oder nicht mehr ordentlich trauen. Bei den anderen steigen die Zinsen, die sie zahlen müssen, damit sie überhaupt noch Schulden loskriegen. Also Schuldpapiere verkaufen können. Dem deutschen Finanzminister wird immer mehr Geld angeboten.
Aber die kriegen trotzdem weniger. Wenn ich 100 Euro habe und ich kriege plus 98 nach gewisser Zeit, dann habe ich trotzdem weniger. Dann würde ich normalerweise dieses Geld weiterhin halten, dann habe ich trotzdem 100 Euro. Deswegen kann ich das irgendwie nicht verstehen.
Aber den griechischen hat sie nur 50 zurückgekriegt.
Ja, die Seite ist die leichte. Die Seite ist die leichte. Die schwierige Seite, sagt er auch, ist nicht gut zu hören hinten, die schwierige Seite ist, warum behalten Sie das Geld dann nicht einfach in Ihrem Tresor? Also wenn es so ist, dass Sie nur 98 zurückkriegen, wenn Sie 100 hingeben, oder wenn Sie die Papiere zu einem so hohen Kurs kaufen, dass eben die Zinsen den Kurs gar nicht rechtfertigen während der Laufzeit, das ist eine andere Fassung davon. Die konkurrieren darum, dem deutschen Finanzminister Geld leihen zu können. Und wer darum konkurriert, muss die versprochenen 100 zurückzahlen, die 100 versprochenen zurückgezahlten immer teurer kaufen. Gut, dann kaufen Sie sie für 102, dann haben Sie schon dasselbe wie bei 98.
Da muss man vielleicht eines mal dazu sagen, ist, dass in der Regel keine Geldanlagen von den freien Privatanleger sind, der Zinsen darauf haben will, weil er irgendwas dran verdienen will. Ja, das ist doch bei diesen großen Summen mit lauter finanzkapitalistischer Manöver handelt, mal auf Basis erstens, was jeder gesagt hat, die ganzen Staatsschuldpapiere der anderen europäischen Länder sind in der Liga einem höheren Risiko und werden deshalb nicht so präsentiert. Zweitens, die Banken untereinander, das hört man doch jetzt immer wieder, sie nehmen diese riesigen Beschützungen von der Deutschen Zentralbank und parken sie hier bei der Zentralbank zu einem Zinsschutz. Fußt darauf, dass die Banken untereinander die Kreditwürdigkeit gegenseitig schlecht einschätzen. Also auch diese Verwertungssache ihnen zu riskant erscheint. Und dann die Seite mit, warum kaufen Sie Staatsanleihen statt das Selbstbehalten sozusagen? Ja? Ist doch Staatsanleihen sind ein Mittel der Banken zur Refinanzierung. Also ein Mittel der Banken zur Refinanzierung bei der Staatsbank. Und das, denke ich, darf man da, gehört da dazu, zu der Seite, warum die einen negativen Zinsen kaufen können. Erstens die Seite, das Geld ist sicher, weil sie den deutschen Staat als den sicheren Emittenten ansieht. Und zweitens, deutsche Staatsanleihen sind Wertpapiere, mit denen man sich bei der Zentralbank refinanzieren kann, bei der Zentralbank. Also verwalten Sie es nicht selber.
Braucht man als Sicherheit. Da kriegt man gar kein Geld. Also Sie müssen 1% oder was.
Also sicher ist, richtig ist ganz bestimmt, das ist keine Geldanlage eines kleinen Sparers, der das besser quasi unterm Kopfkissen behalten hätte. Das ist es bestimmt nicht. Außerdem, du hast ja auch Inflation. Gut, aber die wird ja da auch zuschlagen, das macht keinen Unterschied. Es sind Geldgeschäfte, bei denen das Geld sowieso nur in Form von Kredit existiert. So große Mengen, also große Beträge, die als Guthaben bei Banken sind, und dann kommt das Argument, und sie können und wollen damit nichts anderes anfangen. Das ist das Misstrauen unter den Banken. Da hat man ja einen ähnlichen Fall. Die Banken leihen sich bei der Europäischen Zentralbank, hat man jetzt gelernt, für 3 Jahre zum Zinssatz von 1%. Und einen großen Teil davon tragen sie sofort wieder zur Zentralbank und leihen das der Zentralbank für 0,25%. Das ist auch ein Verlustgeschäft. Warum tun sie es? Weil sie sich die Fähigkeit, immer zahlen zu können, wenn sie zahlen müssen, bereithalten wollen und dafür tatsächlich einen Aufwand treiben, also einen Geldverlust hinnehmen, einen Preis bezahlen. Und in der Rechnung nur kann das vorkommen, denn sonst ist ja klar, sonst behält man es lieber selber, aber solche Beträge kann man nicht selber behalten. Also das ist dann schon Bankengeld. Ja, macht nur solche Fragen auch, wenn die Hauptsache nicht das Problem ist, dann kann man auch finanzmäßige Detailfragen, die einem in der Zeitung aufstoßen und wo man nicht mehr durchblickt, mal aufgreifen.
Ja, auch eine ähnliche, also vielleicht nicht Detailfrage, aber das am Anfang klang das so, als würden die ihre Steuer, also die Staaten die Steuereinnahmen nehmen, um davon die Zinsen zu bezahlen und ihre Schulden. Und wenn sie das nicht mehr können, dann wäre das Vertrauen weg, sozusagen, so ungefähr habe ich das verstanden. Aber diese Zinsen emanzipieren sich doch auch von den Steuereinnahmen, also die sind doch teilweise auch höher als die Steuereinnahmen, oder? Also dass quasi auch auf das Vertrauen ankommt, dass sie überhaupt diese Zinsen nicht bezahlen können. Oder würden die dann schauen, dass sie immer aus den Steuereinnahmen die Zinsen bezahlen können und die und daran halt ihre Ausgaben relativieren?
Also mal die Reihenfolge. Erstmal nimmt der Staat über Steuern seiner Gesellschaft Geld weg, um staatliche Leistungen für die kapitalistische Gesellschaft zu erbringen. Und damit bezahlt er auch erstmal seine Staatstätigkeit mit den Steuern. Also das ist nicht so, man kann nicht sagen, Steuern werden erhoben, damit man die Zinsen bezahlen kann. Das wäre zu eng, ja. Also erstmal, Steuern sind Geld, das der Staat sich aneignet, mit dem treibt da was. Deswegen sind die Steuern immer Preise, die die Bürger ungern bezahlen, weil sie eben keinen Tausch haben bei den Steuern. Das ist nicht, ich zahle was, aber dafür kriege ich was, sondern sie kriegen was denn, ne? Herrschaftsleistungen. Und die kaufen sie sich in dem Sinn nicht, sondern die werden ihnen von oben verordnet und dafür holt sich der Staat bei ihnen Geld. So, mit diesem Geld zu wirtschaften, oder sich auf dieses Geld in seiner Haushaltstätigkeit zu beschränken, würde ein kapitalistischer Staat aber quasi für eine Art unnötige Selbstbeschränkung halten. Dann könnte er ja wirklich seinen Laden als Wachstumssphäre des Kapitals bloß in dem Maß herrichten, wie bisher schon Wachstum zustande gekommen ist. Da will jeder drüber hinaus. Also ist jeder dabei, schneller zu wachsen, seine Gesellschaft schneller produktiv zu machen, als sie ihm Erträge abwirft. Dafür werden Schulden aufgenommen. Die Schulden haben jetzt ja das eigentümlich Widersprüchliche, dass sie nach der Seite der Pflicht, die der Staat hineingeht, quasi, dass das Geld Kapital ist nach der Seite, die der Staat, die, nach der Pflicht, die er eingeht. Nach der Seite, was er mit dem Geld macht, ist es überhaupt kein Kapital, sondern Ausgaben. Deswegen ist das das prekäre Verhältnis, kann der Staat eigentlich mit seinen Geldausgaben seine Gesellschaft so zu einer kapitalistischen Wachstumsmaschine machen, dass nachträglich das Wachsen der Steuereinnahmen den Vorgriff, den die Staatsverschuldung darstellt, ins Recht setzt. Jetzt kommt das Dritte, nämlich, wir erleben ja seit, eigentlich solange ich die politische Landschaft überblicke und da ein bisschen Zeitung lese, dass es nicht nur Schulden gibt, sondern eine jährliche Netto-Neuverschuldung. Also die Schulden, sie haben nicht ein Niveau, sondern das Niveau steigt laufend. Jetzt gibt es den Standpunkt, die Schulden steigen laufend, macht aber nichts, wenn die Fähigkeit, die Schulden zu bedienen, auch laufend steigt, ist es okay. Das heißt, es gibt jetzt eine Rechnung, was nimmt denn der Staat an Steuern ein? Wenn es also kontinuierlich Wachstum gibt und mit dem Wachstum der Staatshaushalt steigt, dann darf die Schuldenlast steigen, denn sie ist ja zu bedienen. So, und das sind jetzt so Erfolgszahlen, ja? Was ist das Verhältnis von Schuldenstand und Bruttosozialprodukt? Nehmt die ganzen Maastricht-Kriterien. Das waren solche Methoden, praktisch den Erfolg des staatlichen Haushaltens zu messen. Es geht nicht ums absolute Niveau der Schulden, es geht ums relative im Verhältnis zum Wachsen des Staats, zum Wachsen des Steueraufkommens oder zum Wachsen des Staatshaushalts als Ganzen, was ja auch eben vom Steueraufkommen abhängt. So, und in der Hinsicht ist dann, und das ist jetzt wieder das Nächste, ist dann das Steueraufkommen gar nicht unbedingt das Geld, das dann den Kreditgebern als Zinsen weggezahlt wird, sondern das Geld kann ja ruhig aus den neuen Schulden stammen. Das ist egal, ob es aus Steuern kommt oder aus den neuen Schulden. Das Steueraufkommen wird sozusagen zu sowas wie einem Indiz, einem Beweismittel für die Kreditwürdigkeit des Staats. Das ist gar nicht mehr 1:1, alle Zinsen, die er zahlt, muss er als Steuern kassieren, sondern das Verhältnis von Bruttosozialprodukt und Schuldenlast muss stabil bleiben. Ja, dann dürfen die Steuern dürfen steigen und die Schulden dürfen steigen, aber das Verhältnis, wenn es stabil bleibt, ist eine gesunde Lage.
Also da hängen Sie aber davon ab, dass die Finanzmärkte dann das glauben, dieses Indiz, dass die halt sagen, ja,
dass sie das in die Zukunft fortzuschreiben bereit sind. Dass sie also nicht nur sagen, ja, die letzten Zinsen konnten sie zahlen, sondern diesem Staat trauen wir zu, dass er auch morgen und übermorgen Zinsen zahlen kann. Dann geben wir ihm auch Kredit, mit denen er sie zahlen kann.
Ja, und das ist vielleicht noch eine Präzisierung zu deinem Satz, weil du hattest am Anfang den Satz gesagt, und wenn Staaten ihre Zinsen nur noch bezahlen können, dadurch, dass sie von den Kreditgebern bezahlt werden, dann ist sozusagen eine Vertrauenskrise da, ja. Weil das ist ja nicht ganz richtig, so wie jetzt deine Ausführung ist, ist es ja die Präzisierung. Es hängt schwer davon ab, wie es um die Wirtschaftsleistung von der Nationalökonomie steht. Wenn die Wirtschaftsleistung der Nationalökonomie wächst, das Bruttosozialprodukt steigt, dann dürfen durchaus die Gesamtsumme der Schulden insgesamt steigen, was ja einschließt, dass die Zinsen natürlich nicht sozusagen bezahlt werden und die Schuld wird größer. Schließt ja ein, die Schuld wird insgesamt größer. Aber dass es da eine Frage ist, wie ist die Einschätzung von den Kreditgebern, also vom Finanzkapital, bezüglich der anwachsenden Wirtschaftsleistung des Schuldners, ob man diesem zutraut, dass er auch in Zukunft noch Kraft seiner Wirtschaftsleistung das Vertrauen des Finanzkapitals erwerben kann.
Ja, so sind ganze Staaten Spekulationsobjekte. Objekte der Einschätzung, ob sie als Schuld, als ob sie in Zukunft gute Schuldner sind. Und davon hängt dann ihr Zahlungsfähigkeit ab. Wie gesagt, nochmal anders gesagt, das ist irgendwie das, was jeder weiß, das steht in allen Zeitungen. Dass das einschließt, also ist das Erfolgskriterium eines modernen Staats, dass es ihm gelingt, seine ganze Gesellschaft zur Profitmaschine herzurichten. Das ganze Leben des Volkes dem Gesichtspunkt zu unterzuordnen und dabei Erfolg zu haben. Das ist das, was nicht in allen Zeitungen steht. Also das Erste nämlich, dieses, trauen wir den Staaten zu, dass sie auch morgen die Zinsen noch bezahlen und da gibt es jetzt Zweifel und so weiter, das ist ja Zeitungswissen.
Naja, wobei man das ergänzen muss, ja, ist im Rahmen der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise, ja, die öffentliche Propaganda, in der jetzt nicht was auch in den Zeitungen vorkommt und auch von der Politik betrieben wird, den Leuten jetzt schon auch nahegebracht wird. Ja, auch in der Form, dass immer debattiert wird, die Maßnahmen der Regierungen sind unabänderlich und unausweichlich, weil wir müssen den Euro erhalten. Also da wird es ja quasi in einer ganz zynischen Art und Weise den Leuten heutzutage nahegebracht. Mit dem Argument, Armut, das ist ja was Unabänderliches für unsere Wirtschaftsweise und die ist sowieso alternativlos. Also die Sparmaßnahmen, die doch im Zuge von der Finanzkrise eingeführt worden sind, wenn es jetzt auch darum geht, es gibt eine Fiskalunion und die ganzen europäischen Länder sollen auf Sparen verpflichtet werden, dann wird es doch auch nach der Seite kommentiert, dass man sich dem gar nicht entziehen kann und dass es nicht anders geht, weil man das Vertrauen der Finanzmärkte gewinnen muss und sich die Leute dafür auch hergeben müssen. Das sind doch auch die Anträge, dass in Spanien und in Griechenland die Demonstrationen mal sein gelassen werden müssten eigentlich wieder. Also da wollte ich sagen, weil du gesagt hast, darüber, das steht nicht in den Zeitungen, wollte ich sagen, und manchmal steht es doch drin, aber in einer ganz zynischen Weise, nicht in dem Ton, wie wir ihn jetzt gesagt haben. Und das schließt doch die Armut ein und das ist ja Skandal. Wenn, dann kommt es vor in der Hinsicht und es ist ganz notwendig und es gibt keine Alternative dazu.
Ja. Also, wenn der Eindruck entstanden wäre, ich hätte gesagt, da wird was verschwiegen oder so, das passt nie. In der modernen Gesellschaft wird nichts verschwiegen. Es wird ja auch jetzt nicht verschwiegen, wie schlimm es den Griechen geht. Wir wissen es ja auch bloß aus den Zeitungen. Es geht nicht um Verschweigen. Es geht darum, also wo ich gesagt habe, das steht in den Zeitungen, das steht nicht in den Zeitungen. Die Auflösung, dass dann also das ganze Leben dem subsumiert ist, dass die Gesellschaft sich für den Staat als immer mehr wachsende Steuerquelle bewährt. Dann hat er Kredit, dann verfügt er über die Mittel, die er braucht. Das wird so nicht ausgesprochen. Warum? Weil das Auszusprechen schon eine Kritik ist. Das Aussprechen ist schon die Verurteilung der Sache. Ausgesprochen wird es in der Weise, wie es die Susanne sagt. Ja, in der Form von, wir müssen das Vertrauen der Investoren rechtfertigen. Sonst geht nichts. In der Form wird wieder alles gesagt. Aber da wird genau nicht der Inhalt, darum geht es also, gesagt. Sondern es wird gesagt als, das ist ein Erfordernis unseres Lebens, unseres zukünftigen Wohlstands und so weiter. Also es wird dem Volk als, das braucht ihr, gesagt. Und was sie da brauchen, kriegen sie über die Wirkungen mitgeteilt, aber nicht über den Zweck. Also das ist die Unterscheidung, ja.
Ja, und dann gibt es ja nebenher noch den oberzynischen Ton dazu, dass doch dann auch gern mal gesagt wird, wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt, ja. Angesichts dessen, dass Griechenland Staatsschulden hat oder auch die deutschen Staatsschulden steigen, wenn dem Volk gesagt wird, die Gesellschaft hat über ihre Verhältnisse gelebt. da muss man sich ja auch fragen, könnte man sich auch fragen und sollte man sich mal fragen, wenn man sowas liest oder sowas hinschreibt, was für ein Wahnsinn man da ausdrückt. Also angesichts dessen, dass die Staaten für ihre Zwecke Schulen gemacht haben und das nicht unter anderem ihre ganze Gesellschaft darauf beruht, dass die Leute sich immer für die Arbeit und für die Armut hergeben, dann zu sagen, und wir alle haben immer die Verhältnisse gelebt. Dass das nichts anderes ist als eine Ansage, ihr müsst euch darauf einstellen, dass es euch noch mehr an euers geht, was ihr hier überhaupt noch bekommt. Also das ist eine Ankündigung von Armut.
Was eben, ich denke mir noch über den Satz, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, nach der anderen Seite hin nach. Auf der einen Seite ist das, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, nicht ein Fehltritt, sondern das ist die Normalität. Dass der ganze Laden immerzu über die Antizipation erst zu verdienender Gelder läuft. Dass immer mit Geld investiert wird, das es noch gar nicht gibt, das erst die Investition erwirtschaften soll. Das ist überhaupt das Wesen des Kredits. Insofern, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, na wenn schon, dann ist das keine Ausnahme, sondern das ist die Regel. Das ganze wirkliche Wirtschaften hat unter den Bedingungen, die inzwischen eingetreten sind, die Aufgabe, den Vorgriff zu rechtfertigen. Den kreditmäßigen Vorgriff auf Reichtum, mit dem alle Investitionen getätigt werden, mit dem die Staaten ihre Völker produktiv machen, den zu rechtfertigen. Das wirkliche Wachstum ist nicht der Reichtum, um den es geht, sondern das wirkliche Wachstum ist das Rechtfertigungsmittel des Reichtums, von dem alles abhängt, nämlich dem Kredit. So weit, so gut. Das jetzt aber für die normalen Leute, wenn schon, die haben bestimmt nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Die haben doch nicht von Staatsschulden gelebt. Und Staatsschulden sind auch nicht gemacht worden, um Löhne zu bezahlen oder um Renten zu bezahlen.
Doch.
Doch.
Das ist doch, also die Klage, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, ist doch eindeutig, geht auch immer in die Richtung, die Staaten haben sich verschuldet und wofür haben sie sich verschuldet? Für lauter unnötigen Sozialklimpen.
Ja, und da wollte ich eben dazu sagen, dafür haben sie sich bestimmt nicht verschuldet.
Aber das ist die Klage. Ja. Und das ist die eindeutige Anweisung an die Staaten, verschuldet euch mal für die Wirtschaft, das geht okay, aber fürs Volk sich verschulden, das tut man nicht.
Ja, genau. Das ist halt immer, wofür wird sich verschuldet? Das ist, den Satz kann man so und so rumdrehen. Ein Staatshaushalt ist ein Topf. Wenn daraus Renten gezahlt werden und wenn der Staat Schulden macht, kann man natürlich immer sagen, aha, mit den Schulden hat er die Renten bezahlt. Klar kann man das sagen, weil es ein Topf ist. Alles wird reingeschmissen, alles kommt da draus. Dennoch, wenn ein Staat Schulden macht, dann macht er sie, um eine Autobahn hinzustellen, weil er mit der Autobahn zukünftiges Geschäft in die Region ziehen will. Ein Staat macht nicht Schulden, um den normalen Konsum seines Volkes zu bezahlen. Da wüssten die ja vom ersten Tag an, dass das nicht gut gehen kann.
Nochmal zu den Griechen. Also fließen ja da viel Geld rein in das Griechenland und es geht ja dabei nicht aufwärts, sondern abwärts. Die griechische Regierung hat ja gar keine Möglichkeit, was anderes zu machen, als eben das Geld anzunehmen und zu sparen. Und so geht die Spirale abwärts. Irgendwann gibt es vielleicht doch mal Unruhen das Geld, das mir ausleiht, das wächst immer mehr und wird von den Banken aufgesaugt und die Staaten zahlen alle immer mehr da rein in den Topf, was die Krise insgesamt in Europa vielleicht verschlimmert.
Vielleicht war es nicht gut zu hören hinten.
Nein.
Nicht gut zu hören. Dann mache ich einen Versuch der Zusammenfassung. Du sagst, ob es ordentlich zusammengefasst war. Es wird quasi ein Problem oder ein Dilemma geschildert. Nämlich, da werden jetzt riesige Hilfspakete für Griechenland geschnürt und es fließt viel Geld rein. Aber in Griechenland geht es nicht aufwärts, wird nichts besser dadurch, sondern geht es nach wie vor abwärts. Die griechische Regierung kann gar nichts anders machen, als einerseits das Geld zu nehmen und andererseits zu sparen und damit die Krise immer weiter zu treiben. Und dann war jetzt bloß die offene Perspektive, vielleicht gibt es ja doch mal Unruhen, dass das nicht mehr haltbar wird. So ungefähr, ja.
Oder wir hängen mit drin.
Was?
Wir hängen mit drin. Mit den
oder das greift auf uns über.
Es greift auch, dass also auch der Kredit meinetwegen der guten, der potenten Staaten in Europa in Frage gestellt wird. Ja, ist ja alles möglich. Mal zum ersten Satz. Da fließt viel Geld nach Griechenland rein und es bewirkt nichts. Muss man mal einsehen, das Geld, die sogenannten Hilfspakete für Griechenland, sind Hilfspakete für die Banken. Sind Hilfspakete für das Finanzkapital, das da Ansprüche hat, die nicht einlösbar sind, weil Griechenland nicht zahlen kann und sie geben Griechenland ja keinen Kredit mehr. Also fließt das Geld ganz direkt in den Schuldendienst und in die Tilgung von fälligen griechischen Schulden gegenüber den Gläubigern, die halt da Ansprüche haben. Es werden sozusagen Ansprüche aufrechterhalten. Dass dieses Geld in Griechenland nichts Gutes bewirkt, ist gar kein Wunder, weil da kommt es ja sowieso nicht hin. Also das erhält einfach Ansprüche aufrecht. So, das ist ein europäisches Bedürfnis. Das hat auch mit der Rettung Griechenlands, wie die Überschrift sagt, gar nichts zu tun. Es ist die Rettung des Euro, es ist die Rettung des Kredits der anderen europäischen Nationen. Es ist der Versuch, die Kettenreaktion, dass dann auch Portugal und Spanien und Italien kippen, den Versuch, die Kettenreaktion zu unterbinden. Es ist der Versuch, dass wenn schon griechische Schulden ausfallen, wenigstens die Banken nicht kippen. Denn deren Vermögen besteht ja in den Schulden von denen. So, insofern ist es ein Schutz des europäischen Kreditsystems vor Griechenland und ein Schutz des europäischen Kredits gegenüber der Welt, anlässlich der griechischen Pleite, aber keine Hilfe für Griechenland. Das kriegen die zu spüren, dass sie keine Mittel haben, auch keine kriegen. Alles, was sie kriegen, müssen sie gleich für den Schuldendienst ausgeben. Und gleichzeitig haben sie Spirale nach unten. Sie haben jetzt schon 15% weniger Bruttosozialprodukt als noch vor 2 Jahren. Also das ist gewaltig, 15% Schrumpfung. Das sind Größenordnungen, wie man es im Ostblock, wie der Ostblock aufgelöst hat, gesehen hat. Sieht man normalerweise in kapitalistischen Staaten gar nicht solche Schrumpfungen. Gut, das war das Erste. Das Zweite ist, das verbessert in Griechenland nichts. Ja, vielleicht muss man eben auch sagen, darum geht es den Europäern gar nicht. Das ist ein eigenartiger Standpunkt von der deutschen Regierung, und die ist ja da immer die wichtigste. Ein eigenartiger Standpunkt, wir lassen Griechenland nicht aus dem Euro raus. Aber wir tun auch nichts dafür, dass Griechenland funktioniert. Da merkt man erstmal, da ist der Standpunkt, das ist von uns angeeigneter Wirtschaftsraum. Und vielleicht nicht bloß Wirtschaftsraum, sondern Einflussraum. Den geben wir nicht auf. Wir brauchen Griechenland. Ja, wie Sie Griechenland die ganze Vergangenheit schon gebraucht haben, nämlich als Wachstumsmittel der deutschen Wirtschaft. Das hat ja zu dem Zustand geführt, der jetzt nicht mehr haltbar ist. Dass Griechenland benutzt worden ist und dass es die Benutzung nicht gut vertragen hat. Letzten Endes als Käufer europäischer Industrieprodukte, ohne selber in angemessener Weise was verkaufen zu können. Europäisches Wachstum ist letzten Endes durch griechische Schulden befeuert worden. So, man will Griechenland als Mittel Europas, aber man nimmt nicht den Standpunkt ein, Griechenland soll funktionieren. Man nimmt gar nicht den Standpunkt ein, das gibt es ja, manche Politiker sagen das, aber das kriegt überhaupt keine Mehrheit. Sollen sie doch gehen, wenn sie quasi ihre Schulden nicht mehr rechtfertigen, sollen sie aus dem Euro austreten. Gibt es ja als Vorstellung. Aber die gewinnt nicht, weil der Standpunkt, das ist unser Wirtschaftsraum, den lassen wir uns nicht von einem Pleitekandidaten kleiner machen. Weil der Standpunkt offenbar viel wichtiger ist.
Ja, und ein drittes Argument kann man ja auch noch dazu sagen, also mit der Seite am Endverkalkulieren, war ja auch mit der Ton am Endverkalkulieren, kalkulieren sie sich. Aber was man doch auf jeden Fall auch noch dran sieht, sie kalkulieren immer so, Griechenland muss gerettet werden, es darf nicht bankrott gehen, weil der Euro nicht auseinanderfallen darf. Und dass sie da im Punkt Euro an was Maß nehmen, was nicht einfach eine innereuropäische Währung ist, mit der man halt den Warenhandel innereuropa betreibt. Mit dem Standpunkt allein wäre es nämlich egal, ob man Griechenland 100 Milliarden mehr oder weniger zuschiebt. Also wo der Standpunkt drin wäre, wenn sie nicht so rechnen würden, bei aller Kreditierung muss immer auf die Spekulation des Finanzkapitals geschaut werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Euro als Ganzer glaubwürdig bleibt, dass nicht zu viel Kredit verausgabt wird fürs unproduktive Griechenland, um nicht den Euro in seiner insgesamtlichen Stabilität zu gefährden. Wenn das nicht das oberste Prinzip wäre, dann könnten die auch leicht sagen, da gibt es ein bisschen mehr Kredite und Aufbauhilfe. Aber das wollen sie nicht. Doch wegen dem, dass der Euro von vornherein darauf angelegt ist, eben nicht ein innereuropäisches Projekt zu sein, sondern ein Vergleich mit dem Dollar aufmachen. Und die Frage ist, wie viel Schulden kann sich eigentlich Europa leisten, um Griechenland zu retten, ohne einen Konkurrenznachteil über die Glaubwürdigkeit seines Kredits zu bekommen im Vergleich mit Amerika. Und aus dem Grund sind doch die ganzen Sachen, dass es heißt, und in Griechenland muss die Investitionstätigkeit angeregt werden, dass die Merkel dann immer bloß darauf kommt, ja, und dazu gehört, dass die Löhne runtergehen und die mal wieder gescheit ordentliche Ausbeutung bekommen.
Ja, und das letzte Moment in dem Beitrag, das soll man ruhig deren Sorge sein lassen. Ob es am Schluss den Kredit Deutschlands und den Kredit Frankreichs selber schädigt und ob es gut rausgeht, ob die das schaffen, das wissen wir nicht. Die spekulieren und im Moment geben sie an damit, dass sie einen guten Weg gefunden haben, die Griechenpleite abzuwickeln, ohne dass der Euro auseinanderbricht, ohne dass in Europa eine Kreditklemme einreißt und ohne, dass man die Sünden der Amerikaner macht, nämlich quasi die direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Also, dass man in der Konkurrenz der großen Währungen sich eine Blöße gibt und eigentlich das Unsolideste, was es gibt, treibt, nämlich, dass der Finanzminister sich gleich beim Notenbankchef das Geld holt.
Weil da liegt ja vielleicht dann auch schon eine kleine Verwechslung vor, wenn man dran denkt. Und der deutsche Nationalkredit wird auch gefährdet, ja, die eigene Verschuldungsfähigkeit. Es ist eigentlich kein Anliegen, ja, was man sich in dem Sinn zu eigen machen sollte, weil das doch nicht ein Projekt ist, wo gesagt wird, und wir haben hier ein Land und da soll es den Leuten gut gehen und dafür müssen wir uns so verschulden können. Sondern die Frage auch des deutschen Nationalkredits doch immer eine ist, und wie billig können sich die Deutschen verschulden, damit sie ihren Konkurrenzvorteil gegenüber anderen befördern können.
Es wäre ja auch komisch, wenn es beim Kredit um was anderes ging. Also wenn es quasi immer das, wer Kredit nimmt, um Renten zu zahlen und essen zu können, der ist sowieso schon verschifft. Kredit nimmt man, weil man Kapitalmacht will. Und das ist dann aber auch die Messlatte. Also das war jetzt der Argument. Und dann ist es entscheidend, dass der deutsche Kredit so gut ist, dass Deutschland so wenig Zinsen zahlen muss, um Kredit zu nehmen. Das ist entscheidend, weil es ein Riesenkonkurrenzvorteil, ein Riesenkonkurrenzmittel ist.
Und wenn, dann kann man ja eines dran festhalten an der ganzen Sache und schlägt es nicht am Ende irgendwann auf sie zurück. Das Projekt ist ihnen so wichtig, das Konkurrenzprojekt Euro gegen den Dollar, dass die bereit sind, diese ganzen Risiken einzugehen. weil dafür ist es die DAX-Euro dann geeignet. Dieses anspruchsvolle, imperialistische Projekt. Naja, und unsere Seite, die wir heute beredet haben, um das Volk als Auszuweiter und Bezüger.
Okay. Machen wir Schluss damit.